NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Im Rahmen der ARD-Themenwoche, es geht um Gerechtigkeit, das haben Sie bereits gehört oder gesehen im Fernsehen. Lassen Sie uns heute Abend mal über uns reden, über unsere Gesellschaft, wenn man so will, über unser Miteinander. Die Frage, über die wir reden wollen, lautet, wie gespalten ist unsere Gesellschaft eigentlich? Da gibt es Arme, da gibt es Reiche, da gibt es Junge, Alte, Beschäftigte, Menschen ohne Beschäftigung, da gibt es Menschen, die fühlen sich mächtig und andere fühlen sich ohnmächtig. Die Frage lautet auch, zerbrechen hier in unserer Gesellschaft womöglich gemeinsame Werte und zerfällt diese Gesellschaft in lauter kleine Gruppen mit unterschiedlichen Interessen und Werten? Darüber wollen wir reden und ich bin sicher, Sie haben dazu einen Gedanken oder eine Meinung. Wie gespalten ist unsere Gesellschaft? Wie steht es um unseren Zusammenhalt, um Werte, um Gerechtigkeit? Darüber wollen wir reden. 08000 441777. Sie können bereits jetzt anrufen, aber wir rufen erst um 21.05 Uhr zurück, denn in der ersten halben Stunde haben die Gäste das Wort. Und da ist Dr. Dorothee Spannagel. Sie arbeitet an der Hans-Böckler-Stiftung und sie weiß, glaube ich, alles über Verteilungspolitik, wenn es um Geld geht. Guten Abend, Frau Spannagel.
Einen wunderschönen guten Abend.
Frau Spannagel, lassen Sie uns mal persönlich beginnen. Was erleben Sie in Ihrem Umfeld an Veränderung der Gesellschaft? Zerfällt da was? Ist da was gespalten?
Ich merke persönlich, wie geschlossen diese Kreise sind. Also, dass man sich doch sehr stark immer unter seinesgleichen in seiner sozialen Schicht bewegt. Und das finde ich, was jetzt meine persönliche Wahrnehmung, der Kontakt zu anderen sozialen Schichten auch einfach tendenziell abnimmt, was natürlich solche Spaltungstendenzen begünstigt.
Wenn Sie darüber sprechen, über die Spaltung, da ist gleich der zweite Gast, Ulrich Lilje. Er ist Präsident der Diakonie Deutschland. Wenn ich das so sagen darf, Herr Lilje, guten Abend. Sie sind gelernter Pastor, darf man das so sagen?
Darf man sagen.
Wie erleben Sie das denn, wenn wir heute Abend über Spaltung der Gesellschaft reden? Entdecken Sie eine Tendenz, dass diese Spaltung zunimmt?
Also, ich lebe jetzt in Berlin und wohne im Süden von Berlin. Da leben die Menschen, denen es eigentlich im Schnitt ein bisschen besser geht. Aber wenn man mit der S-Bahn durch Berlin fährt, dann macht man im Prinzip eine Reise durch die unterschiedlichen sozialen Landschaften in unserer Republik, weil da gibt es dann Stadtteile, da sieht man, wie die Menschen anders schon aussehen, was sie an Kleidung anhaben und man sieht eben, wie sich die Umgebung verändert. Das heißt, die Stadtteile, die hier nebeneinander liegen, spiegeln, wie unterschiedlich die Lebensverhältnisse eben auch in unseren Großstädten inzwischen sind. Und das kann man im Prinzip auch auf die ganze Landkarte unseres Landes übertragen.
Nun ist das Wort unterschiedlich relativ wertfrei. Würden Sie das auch bewerten wollen?
Ja, bewerten, also es gibt schon eklatante Unterschiede. Also wenn wir jetzt mal so eine Stadt wie Hamburg nehmen, dann gibt es natürlich, wenn man auf das durchschnittliche Jahreseinkommen guckt, große Unterschiede. In Blankenese liegt es nach einer Statistik der letzten Jahre eben bei ungefähr 120.000, in Veddel bei 15.000. Wenn man sieht, wie viel Wohnraum Leute haben, dann ist das eben in Blankenese pro Person ungefähr 60 Quadratmeter und in Veddel ungefähr die Hälfte. Mhm. Das sind schon auch valide Daten. Das heißt, es gibt natürlich soziale Ungleichheit. Ob man von Spaltung spricht, also ich warne ein bisschen, so die Sprache der Populisten zu übernehmen. Ich finde, wir sollten die Symptome sehr genau benennen. Aber diese Skandalisierung hat einfach auch Gefahren. Wir müssen genau hingucken und wir müssen gucken, dass es besser wird.
Bleiben wir bei dem Begriff Ungleichheit, denn Professor Dr. Stefan Liebig arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsordnung und er befragt regelmäßig Menschen in der Republik und im Land zum Thema Gerechtigkeit. Guten Abend, Herr Professor Liebig.
Guten Abend.
Wenn Sie sich so persönlich in Ihrem Umfeld und dort, wo Sie sich aufhalten, so umschauen, nehmen Sie eine Spaltung der Gesellschaft wahr?
Ich glaube, Spaltung ist der zu starke Begriff. Ich glaube, dass es tatsächlich Unterschiede gibt. Es gibt soziale Ungleichheiten, aber wir müssen einfach auch hier im Blick haben, dass Ungleichheiten per se nicht immer ungerecht sind und auch von den Menschen nicht als ungerecht wahrgenommen werden. Ein bestimmtes Ausmaß an Ungleichheit ist sicherlich auch im Sinne der Gerechtigkeit. Zum Beispiel, wenn wir eines dieser Grundprinzipien auch unserer Marktwirtschaft betrachten, nämlich dieses Leistungsprinzip, dann sprechen sich eigentlich regelmäßig über 90% der Menschen dafür aus, dass dieses gelten soll, dass nämlich derjenige oder diejenige, die mehr arbeitet, eben auch mehr bekommen soll.
Das ist die Verteilung nach dem Leistungsprinzip. Es gibt noch andere Verteilungskriterien. Frau Spannagel, Sie sind die Frau in der Runde, die sich mit Verteilungspolitik beschäftigt. Ich wage jetzt kaum noch das Wort Spaltung in den Mund zu nehmen, aber ich bleibe noch mal dabei. Wenn wir über Spaltung reden oder über Ungleichheit und Unterschiede, geht es immer ums Geld?
Nein, sicher nicht. Ich möchte aber einen Punkt vorher einhaken und mich nochmal dafür stark machen, doch den Begriff der Spaltung oder zumindest der Spaltungstendenzen zu verwenden. Ich glaube schon, dass die Ungleichheiten in Deutschland ein solches Maß erreicht haben, dass wir durchaus von Spaltungstendenzen sprechen können. Und ich glaube nicht, dass wir das verharmlosen sollten. Das ist der erste Punkt. Das zweite, das Ganze ist natürlich mehrdimensional. Also wir haben diese Ungleichheiten, diese Spaltungstendenzen sowohl etwa im Bildungsbereich, wir haben sie auf dem Arbeitsmarkt, wir haben sie aber auch bei den Einkommen, den Vermögen, wir haben sie im Wohnen, wurde ja auch schon angesprochen, in den Stadtvierteln etwa. Also das Ganze ist sehr breit, sehr multidimensional und betrifft letztendlich einfach alle Lebenslagen der Menschen.
Alle Lebenslagen, das ist das Stichwort für all die, die uns heute zuhören. Sie haben es gehört, es geht um Ihren Arbeitsplatz, es geht um Wohnen, es geht um Geld, es geht auch um Erziehung. Wir reden heute Abend über die Frage, wie gespalten ist die Gesellschaft oder es anders formuliert, wie ungleich geht es in der Gesellschaft zu? 0800 441 777 ist unsere Telefonnummer. Sie können jetzt schon anrufen, während wir uns hier unterhalten und wir rufen dann zurück nach 9:05. Frau Spannagel, lassen Sie uns mal eben dabei bleiben. Wir haben eben schon gehört, ein Verteilungskriterium ist das Leistungsprinzip. Was ist denn mit dem Verteilungsprinzip des Gleichheitsprinzips? Was heißt, jeder bekommt so circa das Gleiche? Geht das überhaupt?
Ich denke, praktisch ist das schwer umzusetzen und Sie haben völlig recht, das würde auch dem Leistungsprinzip widersprechen. Ich glaube, wir müssen es ergänzen um ein Bedürftigkeitsprinzip, dass jeder auch das bekommt, nicht was er leistet unter Umständen, wenn jemand beispielsweise aufgrund von Krankheit, Behinderung etc. nicht leisten kann, dass er trotzdem das bekommt, wo er Bedürftigkeit hat. Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip, das zu ergänzen.
Ulrich Liege, wenn wir von Bedürftigkeit sprechen, ist die Diakonie nicht weit. Würden Sie denn sagen, in unserem Land herrscht ein Verteilungsprinzip nach Bedürftigkeit?
Also wird ja gerade im Moment viel über Hartz IV diskutiert. Wir sagen regelmäßig, und zwar aufgrund von eigenen wissenschaftlichen Gutachten, dass die Bedarfssätze bei der Berechnung zum Beispiel der Hartz-IV-Sätze eben nicht mehr stimmt. Da wird manches schön gerechnet. Das trifft dann vor allem viele Kinder, die in diesen Haushalten leben. Von denen wissen wir, dass sie einfach ungesünder leben, schlechter ernährt sind, darum nicht die gleiche Lebenserwartung haben wie zum Beispiel Kinder aus besseren Stadtteilen, also aus oder Haushalten, denen es besser geht. Und wir wissen auch, dass die regelmäßig viel schlechtere Bildungschancen haben. Und zwar schlechtere, als wir sie schon mal in den 70er Jahren hatten. Das heißt, da gibt es ganz klare Fehlentwicklungen. Und wir müssen eben auch über Chancen, Teilhabe und Befähigungsgerechtigkeit reden. Dann haben wir, glaube ich, das Tableau zusammen. Mhm. Und diese Aspekte sind die, um die wir uns ganz besonders kümmern müssen, weil es eben nicht so sein darf, dass wenn man aus einem Haushalt kommt, in dem die Eltern eben, sage ich mal, schon lange mit Hartz IV leben, dass man dann mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass man selber als Kind aus so einem Haushalt dann wieder da landet. Das darf nicht so sein.
Stefan Liebig, Sie sind vom Deutschen Institut für Wirtschaftsordnung und wer heute Abend Tagesschau geguckt hat, der hat von einer sogenannten Delle gehört in der Wirtschaftsentwicklung dieses Landes. Trotzdem wird gesagt, der Wirtschaft geht es gut, die boomt. Wie erklären Sie sich dann trotzdem die Unzufriedenheit doch vieler Menschen?
Naja, ich glaube, wenn wir über Unzufriedenheit der Menschen reden, dann passt es nicht so ganz zu unseren Umfrageergebnissen. Was wir beobachten, ist tatsächlich ein Höchstpunkt an Zufriedenheit mit dem Leben der Menschen. Wir messen das seit 1984 und wir haben im letzten Jahr den höchsten Wert, Durchschnittswert von Lebenszufriedenheit gemessen in Deutschland. Also von daher ist es ist, glaube ich, nicht so einfach, einfach zu sagen, die Menschen sind unzufrieden. Mhm. Sie sind es nicht. Die Mehrzahl, die größte Mehrzahl, ist tatsächlich mit ihrem Leben sehr zufrieden und das sogar im Sinne von es geht mir besser als letztes Jahr oder vor 5 Jahren. Und deswegen sind so einfache Formen sozusagen, glaube ich, nicht angemessen.
Nun wurde diese Umfrage vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gemacht. Es gibt den schönen Satz, jeder macht die Statistik, die er gerade braucht. Wie erklären Sie sich denn das Wort Zufriedenheit?
Ja, wir fragen einfach die Leute, inwieweit sie mit ihrem Leben zufrieden sind. Mhm. Das ist das, was wir sie fragen, und darauf reagieren die. Und da wir die Menschen ja jedes Jahr fragen, und zwar die gleichen Menschen, können wir auch messen und beobachten, wie sich diese Entwicklung in den einzelnen Haushalten, die wir untersuchen, darstellt.
Ich kann mir vorstellen, dass, was Sie eben gesagt haben, so manche Hörerinnen und Hörer aufhorchen lässt, wenn Sie sagen, die meisten Menschen sagen doch, sie sind zufrieden. Wenn Sie anderer Meinung sind, 08000 441 777.
Ich möchte an dieser Stelle vielleicht ganz kurz auch mal einhaken
bei diesem ganzen Zufriedenheitsthema. Ich denke, der Punkt ist tatsächlich Zufriedenheit hin oder her. Ich glaube, die Leute nehmen diese wachsenden Spaltungstendenzen durchaus wahr. Und Sie hatten vorhin den Wirtschaftsaufschwung und den großen Boom angesprochen. Wir wissen tatsächlich, dass dieser Boom, dass davon eben mitnichten alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen profitieren. Und dass da durchaus auch Leute systematisch am unteren Ende nicht profitieren davon. Und das ist auch was, was diese Leute, denke ich, ganz klar wahrnehmen.
Mhm. Herr Liebig, Sie
wollten irgendeine Frage korrigieren. Habe ich das richtig im Ohr?
Naja, ein Punkt, der jetzt schon ein paar Mal genannt wurde, ist eben die Veränderung. Ja? Also gerade, dass wir uns zunehmend gegenseitig abschotten. Das ist eigentlich ein Ergebnis, was wir seit den 1960er Jahren schon in der Soziologie eigentlich überall beobachtet haben, dass wir eigentlich immer, oder dass die Netzwerke, die wir haben, die Freundschaften, die Kontakte, die wir haben, eigentlich immer mit Leuten aufrechterhalten werden, die ähnlich sind zu uns. Also von daher die Tendenz, sich mit den Leuten zu treffen und nur mit den Leuten Kontakt auch zu haben, die ähnlich zu mir sind, die die gleiche Ausbildung haben, die gleichen Wertvorstellungen haben, das ist eigentlich etwas, was wir schon immer beobachtet haben. Und von daher sollten wir mit solchen Überzeichnungen vielleicht auch vorsichtig sein.
Na, wir überzeichnen noch nicht, glaube ich, denn Ulrich Lilje, Präsident des Diakonie Deutschland, Entschuldigung.
Alles gut.
Ich zitiere Sie mal. Sie haben gesagt, oder sollen gesagt haben, der Zusammenhalt geht verloren, Enttäuschung und Wut herrschen vor in unserer Gesellschaft. Millionen Menschen fühlen sich abgehängt. Wenn Sie das von Stefan Liebig hören, vom Institut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kriegen Sie da eine kleine Faust in der Tasche?
Nee, kriege ich nicht, weil das passt eigentlich ganz gut zusammen, weil man muss wirklich differenziert hingucken. Es gibt Millionen von Menschen in diesem Land, die sagen, ich finde hier nur noch begrenzt statt. Wir haben jetzt über einen Aspekt nämlich noch gar nicht geredet, über die regionalen Unterschiede. Also ich bin gebürtig oder fast gebürtig aus Düsseldorf. Prosperierende Landeshauptstadt, da ist alles umsonst und draußen, da gibt es seit 15 Jahren beitragsfreie Kindertagesstätten. Und wenn Sie da in einer relativ schwierigen familiären Situation sind, geht es Ihnen da noch relativ gut im Vergleich zu der gleichen Familie, die, weiß ich, 35 Kilometer weiter weg wohnt in Gelsenkirchen oder in Herne, da sind mit die klammsten Kommunen in Deutschland. Da gibt es nur die Pflichtleistungen, da müssen sie auch den Kindergartenplatz bezahlen. Das heißt, da ist das Leben einfach sehr viel unkommoder und wir müssen auch über diese regionalen Ungleichheiten viel mehr diskutieren. Das heißt, das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse ist auch ein Thema, was mit diesen Gefühlen von abgeschottet sein oder nicht stattfinden, also nicht teilhaben können an dem, was für andere normal ist, glaube ich, sehr viel zu tun hat. Und das ist ein Thema, um das müssen wir uns unbedingt kümmern.
Ich glaube, also den Punkt kann ich nur unterstützen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich die Situation der einzelnen Bevölkerungsgruppen auch differenzierter betrachten. Ja, also auf der einen Seite regionale Unterschiede und natürlich Wenn wir uns zum Beispiel die Gruppen anschauen, die unter der Armutsquote oder der Armutsrisikoquote leben, das sind eben gerade unterschiedliche Personengruppen. Und wir hatten, ich habe gerade mit Herrn Lilie vor der Sendung schon darüber geredet, ich habe in Bielefeld, als ich da noch Unterricht gemacht habe, die Studenten immer gefragt, wer denn unter 1.000 Euro im Monat verfügt. Und da haben sich in dem Vorlesungssaal, da waren 300 Studenten, tatsächlich fast alle gemeldet. Und die sind per Definition eben als arm zu bezeichnen. Aber da entsteht im Prinzip besteht im Prinzip kein Handlungsbedarf, weil diese Gruppe von Menschen, die aktuell noch unter der Armutsgrenze sind, eben in 5 Jahren ein Vielfaches verdienen und tolle Arbeitsmarktchancen haben. Das heißt, wir müssen differenzieren, wir müssen uns überlegen, welche Gruppen müssen wir in welcher Weise auch unterstützen. Und das gilt in gleicher Weise dann eben auch im Hinblick auf die regionalen Unterschiede. Es macht eben einen Unterschied, ob Sie in München wohnen oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und Sie kommen eben mit dem gleichen Betrag, können Sie was anderes finanzieren in Mecklenburg-Vorpommern als in München.
Frau Spannage, Sie beschäftigen sich mit Verteilungspolitik. Wir haben jetzt diese lokalen Fensterchen aufgemacht. Ist das ungerecht, wenn ich Pech habe und nicht in Bayern wohne?
Ob es direkt ungerecht ist, würde ich jetzt nicht.
Na, ich könnte doch sagen, ich möchte in Mecklenburg-Vorpommern. Mir soll es genauso gut gehen wie denen in Bayern.
Sie sollten auf jeden Fall die Chance haben. Sie sollten auf jeden Fall die Chance haben, auch in München eine Wohnung zu finden und bezahlen zu können, in der Sie sich wohlfühlen und die Ihren Ansprüchen entspricht. Und genau dieses Gleiche gilt beispielsweise für Arbeitsmarktchancen für jemanden, der in Mecklenburg-Vorpommern wohnt. Mhm. Ich glaube, insofern müssen wir definitiv diese Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auch herstellen. Ich will noch ganz kurz aber einen Punkt ergänzen zu dem, was Herr Liebig gesagt hatte. Ich sehe tatsächlich, dass wir seit den 60er Jahren schon eine Trennung oder zunehmende Trennung der Bevölkerungsschichten haben. Beispielsweise das klassische Beispiel heiraten. Es war früher durchaus üblich, dass die Krankenschwester den Chefarzt geheiratet hat, dass die Stewardess den Piloten geheiratet hat. Heutzutage nehmen wir immer mehr wahr, dass die Krankenschwester eben den Krankenpfleger heiratet und der Chefarzt die Chefärztin. Wir sehen das gleiche Prinzip
deswegen,
auch bei den Wohnvierteln.
Und zwar deswegen, weil es mehr Ärztinnen und mehr Pilotinnen gibt.
Völlig das einverstanden. Ja auch, die sozialen Folgen sind trotzdem durchaus negativ zu bewerten in der Form, dass die Gruppen dann eben homogener werden.
Wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, Ulrich Lilie, ja. Präsident der Diakonie Deutschland, zu Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gehören ja wohl immer zwei. Der eine fühlt sich besser und der andere fühlt sich schlechter. Wir haben eben über die geografischen Unterschiede gesprochen. Wo würden Sie sagen, welche Gruppen sagen, für mich ist alles okay, und welche Gruppen sagen, nee, ich fühle mich ungerecht behandelt?
Ja, ich glaube, es geht den Gruppen gut, die sagen, ich habe die Handlungsspielräume, ich habe die Infrastruktur, das heißt die städtebauliche Umgebung, die Bildungschancen, die gesundheitliche Versorgung, die familiäre Situation, dass ich die Ziele, die ich erreichen will, erreichen kann. Ich glaube, das sind Indikatoren dafür, dass Menschen dann sagen, also hier geht es für mich gerecht zu, ich kann hier teilhaben, ich kann gestalten. Denen diese Handlungsspielräume so nicht zur Verfügung stehen, die sagen, das fehlt mir. Und das sind Gruppen, die können wir ziemlich genau identifizieren. Das sind, viele von diesen Kindern und Jugendlichen, die in klassischen Hartz-IV-Haushalten leben, und wo man weiß, dass sich das sozusagen fast als Lebensschicksal wieder redupliziert. Das sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in bestimmten Gegenden leben. Das sind Gruppen von Alleinerziehenden, von denen wissen wir auch, dass die eben große Risiken haben, sozusagen ja auch lebensperspektivisch eben nicht die Handlungsspielräume zu haben. Das sind langzeitarbeitslose Menschen. Das sind Menschen, die eben mit einer Erwerbsbiografie, die ein Leben lang gearbeitet haben und dann trotzdem eben eine Rente haben, die unter dem Sozialhilfesatz liegt. Das sind Gruppen, um die müssen wir uns sehr dezidiert kümmern und wo wir auch sagen müssen, okay, da müssen wir auch nachhaltig die Lebenssituation verändern helfen. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, dass wir uns strukturell dann um bestimmte Räume kümmern müssen, damit eben das Stichwort gleichwertige Lebensverhältnisse im Sinne von gleichwertiger wirklich auch verändert wird.
Wenn Sie das Wörtchen wir benutzen, wen meinen Sie dann eigentlich?
Wir meine ich uns alle. Ich glaube, das geht nur im Zusammenspiel. Ich glaube, da kann man nicht nur sagen, das muss die Politik machen. Also da brauchen wir die Wirtschaft, da brauchen wir die Zivilgesellschaft, das heißt auch die Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie, die Caritas oder die AWO, je nachdem. Dazu brauchen wir die Parteien. Und das entscheidet sich eben auch häufig vor Ort in den Regionen. Ich war heute in Fürth und habe mit Jugendlichen diskutiert, die einen schwierigen Schulabschluss haben, Hauptschulabschluss abgebrochen haben und die nachhaltig sozusagen nochmal eine zweite Chance brauchen. Es war eine Werkstatt, wo die Berufsqualifizierung einfach nochmal erleben oder eben in einem geschützten Raum eine Lehre machen können. Und da war so deutlich, wie schwierig es ist, dass wir ein hochdifferenziertes System haben, wo Mittel dann eben aus dem Europäischen Sozialfonds, Mittel vom Land, Mittel von der Bundesagentur alle zusammenfließen. Aber das Ganze ist so eine schwierige Finanzierung, dass dieses Projekt immer wieder jedes Jahr um seine Zukunft sich kümmern muss. Und da sieht man einfach daran, und der Bürgermeister war da und sagte, wenn wir das Geld hier vor Ort in der Kommune hätten, könnten wir es sinnvoll für diese Zielgruppen einsetzen. Das heißt, wir müssen auch darüber reden, dass wir diese wahnsinnige Vielfalt und wirklich unsinnige Versäulung, die wir in unserem Sozialsystem haben, Überregulierung wirklich einfacher machen. Das heißt, wir müssen nicht nur Steuergerechtigkeit haben, sondern wir müssen da auch eine Finanzierungsgerechtigkeit hinkriegen. Und da müssen die Kommunen vor Ort einfach wieder handlungsfähiger werden. Gut. Aber auch eine Verantwortung haben, was zu verändern.
Gut, Sie schauen dann schon ein bisschen voraus, was geschehen muss. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen zur Bestandsaufnahme. Herr Lili hat eben von den Gruppen gesprochen, wo er sagt, ja, denen geht's halt nicht so gut, denen geht's schlecht. Frau Spannlager, nun gibt es nicht nur diese Gruppen, sondern es gibt auch das Phänomen, dass es in der Mittelschicht Ängste gibt, das wird alles anders und eventuell dazu führt, eine Verunsicherung durch die Gesellschaft, ja, sich schleicht. Müssen wir nur an die Gruppen denken, die Herr Lili eben aufgezählt hat, oder gibt es da eventuell in Zukunft andere Gruppen, die genauso das Gefühl haben, ha, mir geht es nicht so gut, ich bin ungerecht behandelt?
Ich glaube, wir müssen da trennen. Es gibt zum einen die Gruppen, denen wir eben akut helfen müssen, weil sie von Armut betroffen sind, von dauerhafter Armut. Das wissen wir, dass Armut sich tendenziell auch verfestigt. Das sind im Wesentlichen die Gruppen, die Herr Lili gerade aufgezählt hat. Wir haben zum Zweiten aber diese Zone, wenn man so will, der Prekarisierung und der Verunsicherung in der unteren Mittelschicht. Das sind die Personen, die jetzt noch nicht direkt darin gefährdet sind, dass sie nicht umfassend an der Gesellschaft teilhaben können, die aber sehr wohl wissen, sie sind davon betroffen, einfach oder relativ leicht in Armut zu geraten und sie leben in großen Unsicherheiten. Das sind beispielsweise Leute, die dauerhaft im Niedriglohnsektor sind oder die dauerhaft unfreiwillig in Teilzeit leben. Solche Leute, Teilzeit arbeiten, Entschuldigung, solche Leute nehmen sehr wohl wahr, dass sie quasi an der Klippe dazu stehen, eben nicht mehr in unserer Gesellschaft umfassend teilhaben zu können, dass sie eben durchaus davon bedroht sind, in Armut zu fallen. Und auch solche Personenkreise müssen wir in den Blick nehmen.
Welche Folgen hat denn solch eine Bedrohung für die Stimmungslage in der Gesellschaft, Frau Spannlager?
Ich glaube, die sind sehr vielfältig. Solche Leute fühlen sich relativ schnell auch ökonomisch ausgeschlossen. Sie fühlen sich unter Umständen von der Politik im Stich gelassen, die wenig dafür macht. Sie fühlen sich auch unter Umständen von den Kommunen, was jetzt Infrastrukturleistungen angeht, etwa ausgeschlossen. Ich glaube, da besteht die Gefahr, dass sich solche Personenkreise auch aus der Gesellschaft zurückziehen oder unter Umständen radikalen Parteien zuwenden.
Stefan Liebig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie machen Umfragen und haben festgestellt, ja, die Mehrzahl der Menschen sagt doch, ich bin zufrieden. Wie geht das zusammen mit dem Gefühl von Neid, mit dem Gefühl oder mit der Aussage, hier dreht sich alles nur noch ums Geld und daraus resultiert eventuell eine Wut?
Ich glaube, dass die Auseinandersetzung über Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit nicht wirklich etwas mit Neid zu tun haben. Also wir fragen die Leute auch, wie gerecht sie die Einkommen im oberen Einkommensbereich und im unteren Einkommensbereich einschätzen. Und das Interessante ist, dass die Ungerechtigkeit im oberen Einkommensbereich eigentlich nur von einer Minderheit wahrgenommen wird. Dagegen im unteren Einkommensbereich, also wir präsentieren den Befragten der Einkommen, also eine Situation von 1200 Euro Vollzeit, Bruttoeinkommen, und das wird tatsächlich als ungerecht wahrgenommen. Das sind 90%. Das heißt, im unteren Einkommen.
Das verstehe ich nicht. Wer sagt jetzt, der bekommt zu viel oder der bekommt zu wenig?
Wir fragen alle unsere Befragten, wie sie Einkommen im oberen Einkommensbereich von anderen, wir sagen Ärzte, Universitätsprofessoren haben ein durchschnittliches Einkommen von 6.100 Euro brutto im Monat. Finden Sie es gerecht oder ungerecht? Und die gleiche Frage stellen wir allen im Hinblick auf die unteren Einkommensbereiche. Und hier geben wir das Beispiel 1.200 Euro Vollzeit. Und die Mehrzahl unserer Befragten sagt, im oberen Einkommensbereich sind die Einkommen so einigermaßen gerecht. Aber was die unteren Einkommensbereiche angeht, nämlich diesen Fall von 1200 Euro, da sagen 90%, das ist ungerecht. Also eine Entlohnung von 1200 Euro Vollzeit wird als ungerecht in der Gesellschaft wahrgenommen. Das heißt, die Ungerechtigkeitsempfindungen beziehen sich primär auf den unteren Einkommensbereich und nicht auf die oberen Einkommensbereiche.
Lassen Sie mich das mal konkret machen. Mhm. Wenn Herr Maaßen seinen Job verliert und er bekommt Bezüge im Ruhestand, deren Höhe jetzt keine Rolle spielt, wir wissen, dass das schon gut ist, meinen Sie nicht, dass die Menschen darauf neidisch sind?
Ja, aber nee, da geht es nicht um Neid. Ich glaube, dass es da um ein grundlegendes Prinzip der Gerechtigkeit geht, nämlich auch wieder dieses Leistungsprinzip, was ich vorhin schon eingeführt habe. Nämlich in dem Moment, wo eine Person eben keine angemessene Leistung bringt und trotzdem mit viel Geld nach Hause geht. Ja, auch das Beispiel von irgendwelchen Spitzenmanagern, die ihre Unternehmen sozusagen an den Abgrund gefahren haben und dann rausgehen und trotzdem noch Millionenbezüge bekommen. Das ist genau das, was als ungerecht wahrgenommen wird. Und das ist, da geht es nicht um Neid, sondern tatsächlich, dass die Kassiererin in einem Supermarkt eben tatsächlich nach Leistung entlohnt wird und ihr vielleicht sogar was abgezogen wird, wenn sie irgendwelche leere Flaschen noch mitnimmt und dann auch noch den Job verliert, aber auf der anderen Seite werden eben genau diese Regeln nicht angewandt und werden missachtet.
Frau Spannagel, Sie sind für die Verteilung in der Sendung zuständig. Wie ist das mit den Menschen, die das Gefühl haben, ich werde zwar nach Leistung bezahlt, aber ich arbeite doch viel härter und viel mehr als andere, die viel mehr Geld bekommen.
Ich würde das in Frage stellen, was jetzt diese Bezahlung nach Leistung angeht, wenn wir jetzt beispielsweise in den Pflegesektor gucken. Jemand, der Alte pflegt, der Kranke pflegt, etc. Werden diese Leute wirklich nach Leistung bezahlt? Leistet jemand, der ein Topmanager ist, wirklich deutlich mehr für die Gesellschaft als diese Personen? Ich wage das sehr zu bezweifeln.
Aber da müsste man doch die Verteilung ändern.
Definitiv.
Das Spannende ist ja, wenn wir die Leute fragen, was ein gerechtes Einkommen für sie wäre, und wir fragen das, und zwar auch in Eurobeträgen, dann kommt letztendlich die gleiche Einkommensverteilung heraus, als wie wir sie jetzt aktuell haben.
Wollen Sie sagen, der Altenpfleger würde sagen, es ist angemessen, was ich kriege?
Nein, der Altenpfleger vergleicht sich natürlich mit anderen Altenpflegern. Er vergleicht sich nicht mit dem Top-Manager, sondern er vergleicht sich mit anderen Pflegern oder anderen Menschen mit der gleichen Qualifikation und dem gleichen Beruf.
Woher wissen Sie das?
Das können wir anhand von Studien zeigen.
Der entscheidende Punkt ist doch gar nicht unbedingt, was der Einzelne jetzt subjektiv bewertet, sondern es geht doch auch vielmehr darum, was brauchen wir für die Gesellschaft. Und für die Gesellschaft ist es wesentlich, dass wir Altenpfleger haben, ich greife ein Beispiel raus, die angemessen bezahlt werden die entsprechende Arbeitsbedingungen haben.
Klar. Aber dann muss innerhalb der Gesellschaft entschieden werden, was uns diese Arbeit wert ist. Mhm. Und genau dann geht es um auch soziale Wertschätzung, und die diesen Personen entgegengebracht werden muss.
Drehen wir es mal um, bevor wir Nachrichten hören. Kann es auch vernünftig und richtig sein, Frau Spannagel, dass der viel verdient, sagt, ich kann mir das kaum vorstellen, dass sowas geht, aber dass der sagt, ich verdiene eigentlich zu viel?
Also man weiß es tatsächlich, es gibt eine Bewegung von einigen Vermögensmillionären, die sagen, wir haben eigentlich zu viel, wir möchten was abgeben in Deutschland. Die gibt es tatsächlich, und ich glaube auch, es gibt sicher Menschen, die sagen, naja, ich leiste vielleicht doch nicht ganz so viel, wie ich bezahlt werde. Ein konkretes Beispiel kann ich Ihnen dazu aber natürlich nicht nennen.
Ja, aber wir müssen gleich nochmal über die nicht nur über die Einkommen, sondern auch über die Vermögen sprechen.
Ja.
Und da gibt es schon eine sehr zunehmende Ungleichverteilung. Die sollten wir unbedingt auch noch behandeln.
Aber wissen Sie kurz was? Noch zu Frau Spanhake. Es gibt tatsächlich 3-4% in unseren Umfragen, die sagen, sie werden ungerechterweise zu hoch bezahlt.
Ja, ich finde es wunderbar, dass Sie so munter sind. Wir nehmen das Stichwort Vermögen mit in die nächste Stunde. Gleich gibt es Nachrichten. Und 0800 441777 ist unsere Telefonnummer. Und ich bin sicher, Sie haben Dinge gehört, wo Sie sagen würden, dazu muss ich dringend was sagen. Und das tun Sie nach den Nachrichten. Bis dahin.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann und das Thema des Themenabends ist heute die Frage, wie gespalten ist unsere Gesellschaft? Es gibt Arme, es gibt Reiche, es gibt Jung, Alt, Beschäftigte, Menschen ohne Beschäftigung, es gibt Menschen, die fühlen sich ohnmächtig und andere haben halt die Macht. Da stellt sich die Frage, zerbricht unsere Gesellschaft womöglich in kleinere Gruppen mit unterschiedlichen Interessen und auch mit unterschiedlichen Werten? Darüber wollen wir reden. Die Frage an Sie, wie erleben Sie unsere Gesellschaft? Ist diese gespalten? Wie steht es um den Zusammenhalt in der Gesellschaft, um Werte und um Gerechtigkeit? 0800 441777.
Eigentlich ist unsere Gesellschaft viel schöner, als die meisten Leute denken. Zweitens, ja, die Leute sollten einen Lohn bekommen, von dem sie auch leben können, wenn sie arbeiten. Das kann ja nicht sein, dass die Leute arbeiten ihr Leben lang und hinterher in der Armut sind.
Es gibt Ungerechtigkeiten in der Verteilung. Also im Vermögen gibt es, glaube ich, eine ungerechte Verteilung. Chancengerechtigkeit in der Ausbildung scheint ein Thema zu sein. Ich schätze schon, dass das eine auf dem anderen aufbaut. Also in der Qualifikation liegt wahrscheinlich die Grundlage für den Vermögensaufbau.
Das Bildungssystem empfinde ich als äußerst ungerecht. Ich habe zwar keine Kinder, aber es ist bestimmt schwer, wenn man aus bildungsfremden Familien kommt, sein Kind irgendwie auf Spur zu kriegen. Dass es die gleichen Chancen hat wie jemand, der genug Geld hat, sein Kind zu fördern etc. pp.
Also ich finde es ungerecht, dass der demografische Wandel alleine auf dem Rücken der klassischen Arbeitnehmer ausgetragen wird und dass offenbar das gesamte Beamtentum dazu keinen Beitrag leisten muss.
Die Frauen, die nicht gleich bezahlt werden, das ist doch nicht gerecht.
Dass es für mehrfachen Mord so viel gibt, als wenn sie Steuer hinterzogen haben. Ich finde das sehr ungerecht.
Die Politik, dazu sind sie verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit da ist. Es muss Wohlstand sein für alle.
Das Problem ist, dass viele meinen, alles müsste gerecht sein. Und ich glaube, daran krankt es. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Es gibt keine Möglichkeit, dass alle gerecht sich behandelt fühlen und zufrieden sind.
Stimmen zum Thema Gerechtigkeit, was wiederum auch was mit der möglichen Spaltung einer Gesellschaft zu tun hat, gesammelt von Silvia Buckel. Geschrieben hat uns auch Frank-Uwe Dill und er schreibt, auf der einen Seite gibt's die Mehrheit an Menschen, deren Realeinkommen seit Jahren stagniert und auf der anderen Seite die sehr Reichen, die sich auch noch skrupellos an den Steuergeldern bedienen. Wir hatten das Stichwort Vermögen vor den Nachrichten. Herr Lilje, Sie sind Präsident der Diakonie Deutschland. Warum war es Ihnen wichtig, nicht nur über die Gehälter, sondern auch über das Vermögen zu reden?
Weil es wirklich so ist, dass wir in diesem Land viele Menschen, die haben relativ wenig, was den Besitz angeht. Und wir haben wenige, die besitzen wirklich sehr viel. Ich habe das gerade nochmal vorhin für Hamburg recherchieren lassen. Unter den 500 Reichsten in Deutschland sind 20 Hamburger, die ungefähr ein Vermögen von 66 Milliarden Euro besitzen. Das ist so viel, wie der Stadtstaat Hamburg in den nächsten 4 Jahren ausgeben wird. Das heißt, das ist richtig viel. Und ich glaube, darüber müssen wir reden. Ich denke nicht darüber, dass man denen was wegnehmen muss, aber ich glaube, dass die dann da erben, und zwar von denen, die viel haben, ich rede jetzt nicht über das Häuschen, das wir weiter vererben, um dann sozusagen unseren Kindern ein bisschen was weiterzugeben, sondern über die großen Vermögen. Darüber müssen wir reden und ich finde, Leute, die das dann erben, die sollen sich freuen, aber die anderen sollen sich dann auch freuen.
Mhm. Frau Spannagel ist heute Abend die Person, die mit Verteilung sich beschäftigt. Wenn wir von Verteilung sprechen, sprechen wir auch von Löhnen und Gehältern. Was kann man denn dagegen tun, wenn es eine Entwicklung gibt, ja, die einen kriegen immer mehr und die anderen stagnieren oder müssen sogar noch was wegstreichen?
Kann man an mehreren Punkten ansetzen. Also die Diagnose ist korrekt. Wir haben tatsächlich steigende Löhne in den letzten Jahren, von denen wir wissen, dass systematisch die unteren Lohngruppen nicht in gleichem Maße profitieren wie die mittleren und oberen. Da haben wir das erste Problem. Und das zweite, was wir jetzt gerade hatten, was die Vermögen betrifft, tatsächlich werden in den nächsten Jahren exorbitante Vermögenssummen vererbt. Da gilt eindeutig, wer schon eine ganz gute Grundlage hat, ist auch derjenige, der das dann erben wird. Da verfestigt sich das über die Generationen hinweg, genau. Soziale Ungleichheit. Und zwei Punkte will ich rausgreifen als Maßnahme. Wir haben den Mindestlohn, wir müssen den Mindestlohn hochsetzen und wir müssen dafür sorgen, dass Ausnahmen geschlossen werden, um bei der Lohnungleichheit anzusetzen. Wir müssen zum Zweiten, was jetzt die Vermögen angeht, der Staat hält sich enorm zurück, was die Erbschaftssteuern angeht. Wir brauchen deutlich höhere Erbschaftssteuern und sehr schön, was Herr Linie gesagt hat, das betrifft tatsächlich nicht Omas Häuschen, das vererbt wird, das muss man immer dazu sagen, sondern da geht es wirklich um komplett andere Größenordnungen, wo es einfach, ich sag's mal sehr deutlich, unverschämt ist, wenn da der Staat sich zurückhält und dafür sorgt, dass da eigentlich keinerlei Umverteilung stattfindet.
Darf ich das zusammenfassen unter in Anführungsstrichen linken Positionen? Stefan Liebig, Sie sind vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Gehen Sie da mit?
Naja, in der Analyse oder in der Feststellung, was ist sozusagen problematischer? Ich glaube, dass Vermögensungleichheiten tatsächlich problematischer sind, weil sie nämlich genau dort eben dazu beitragen, dass sich tatsächlich Ungleichheiten auch verfestigen können. Und wir beobachten ja zum Beispiel zwischen Ost und West. In Westdeutschland konnten die Menschen in den 70er, 80er Jahren Kapital aufbauen. Die Vermögenslage ist dort viel besser als in Ostdeutschland. Und wir wissen einfach, dass in dem Moment, wo von Generation zu Generation Kapital und hohe Vermögen vererbt werden können, sich eben das noch mehr aufbaut und dadurch eben tatsächlich Chancenungleichheiten entstehen. Und das ist das eigentliche Problem.
Meine konkrete Frage an Sie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sind Sie denn für eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer, um diese Schere wieder etwas zu schließen?
Ich glaube, das Problem bei Erbschaftssteuer ist, dass das für die meisten Bürgerinnen und Bürger tatsächlich ein rotes Tuch ist. Und zwar deswegen, weil offenbar tatsächlich das Gefühl existiert, wenn ich etwas an meine Kinder weitergebe, dann ist das rechtens. Das soll der Staat mir nicht wegnehmen. Deswegen ist, wenn wir über Erbschaftssteuern reden, tatsächlich wichtig, dass wir darüber reden, dass es tatsächlich über große Vermögensbestände geht und nicht, was Herr Gilje schon gesagt hat, es geht nicht um das kleine Haus.
Es geht nicht um Obers Häuschen,
genau. Sondern es geht tatsächlich um große Bestände. Ja. Und genau, wenn man die Diskussion so einführt und Diskussion führt, dann ist das sicherlich sinnvoll.
Adrian Nowak aus Hamm ist unser erster Hörer. Guten Abend, Herr Nowak.
Guten Abend in die Runde.
Wir sind beim Thema Geld und beim Thema, wir hatten das vorhin auch, wie viel Geld kriegt wer für welche Arbeit?
Ja, gut. Ich habe eigentlich mehrere Punkte. Ich wollte noch ganz schnell jetzt was zum Thema Erbschaftssteuer sagen. Mhm. Das hat ja alles was mit dem Thema Framing zu tun. Genauso wie der Krankenpfleger, wie Sie gesagt haben, sich mit dem Krankenpfleger und nicht mit dem Millionär vergleicht. Das ist halt gesellschaftliches Framing. In den USA ist Framing keine Krankenversicherung zu haben, aber früher war in den USA der Spitzensteuersatz bei 94% und 78% Erbschaftssteuer. Und es wurde als gerecht empfunden, damit die Leute einen vernünftigen Staat haben und nicht sich über Generationen was verfestigt hat. Das ist ja auch, deswegen gab es ja auch diese Aktienkultur im Vergleich zu uns.
So, jetzt
damit
zu dem,
man Unternehmen besser aufteilen konnte.
Zu Ihrem eigentlichen Grund, warum Sie angerufen haben?
Ja, Marktwirtschaft und Leistungsprinzip. Wer sowas behauptet, kann ich nicht für ernst nehmen. Weil die Realität ist doch eher, dass Vitamin B und Netzwerken und Netzwerken ab einer bestimmten Stufe viel, viel wichtiger ist als die eigentliche Leistung. Ich nenne mal ein Beispiel von einem Anthropologen von der Occupy-Bewegung. Der hatte ein Interview mit einem Bankmanager, der für Rationalisierung zuständig war. Der gesagt hat, in den 15 Jahren, in der er bei einer großen Bank gearbeitet hat, locker 8% aller Leute hätte wegrationalisieren können. Also viele Teams wären einfach weggeschickt worden. Die Sache war, es wurden aber nicht mal im Ansatz so viele Leute wegrationalisiert, sondern nur viel weniger, weil mit der Rationalisierung auch viele Managerposten weggefallen wären, als Beispiel. Das heißt, umso sinnvoller die Tätigkeit, die Kernaussage, weil umso sinnvoller die Tätigkeit für die Gesellschaft, umso schlechter wird die Tätigkeit heute von der Gesellschaft bezahlt.
Gut, das sind heißt, ja, das heißt?
In Beispiel Banken oder in anderen Bereichen. Fragen Sie mal einen Gewerkschafts-, ich hatte mal eine Diskussion mit einem Gewerkschaftsfunktionär und automatisierten Lagerhallen, wie sie zum Beispiel chinesische Firmen anführen. Der sträubt dagegen, weil natürlich durch die Automatisierung auch seine Arbeitsgrundlage wegfällt, als Beispiel.
Gut, Ihr entscheidender Satz, finde ich, Herr Nowak, ist die Frage, Sie haben das Wort sinnvolle Arbeit genannt und Sie haben gesagt, sinnvolle Arbeit wird nicht so entlohnt wie vielleicht andere Arbeit, die in Ihren Augen weniger sinnvoll ist. Ist das Ihre These?
Nehmen wir das Beispiel, wenn ich mich hinsetze morgens um 4 Uhr, wenn Tokio aufmacht und abends um 10 Uhr ins Bett gehe, wenn New York schießt. Ich bin den ganzen Tag vorm Rechner, mache Millionen mit Aktien, aber ich habe für diese Gesellschaft auf diesem Planeten nichts beigetragen. Das ist so, wie ein Herr Merz sich für seinen wirtschaftlichen Erfolg feiern lässt.
Gut, dann machen wir jetzt mal eine Klammer drum um Herrn Merz. Da müssen wir eine Sondersendung drüber machen. Frau Spannagel, Sie sind zuständig für die Verteilungspolitik und arbeiten an der Hans-Böckler-Stiftung. Hat Herr Nowak recht, wenn er sagt, da sitzt einer am Monitor und macht von morgens bis abends Millionen, bewegt aber sonst, kriegt nicht gerade Schweißausbrüche, es sei denn, er ist im Stress. Und andere arbeiten in Anführungsstrichen härter, aber kriegen mal gerade das, dass sie sich das Brot kaufen können.
Da ist sicher durchaus was dran. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich fragen, was ist gesellschaftlich wie notwendig und was ist uns auch eine bestimmte Tätigkeit wert. Also das ist sicher auch eine Frage der gesellschaftlichen Wertschätzung, das ist das eine. Es ist aber natürlich auch eine Frage der Unternehmen und da ist auch die Wirtschaft gefragt, selbstverständlich, da entsprechend einzugreifen.
Ja, aber wenn ich das vielleicht ergänzen kann, nicht nur die, die Sie genannt haben. Ich glaube, Verantwortung tragen auch die Kunden oder die Marktteilnehmer. Ja, wenn wir uns überlegen, die Auseinandersetzung bei Ryanair wegen der niedrigen Löhne für Piloten, die sind ja sozusagen, die niedrigen Löhne dort sind ja die Voraussetzung dafür, dass ich für 10 oder 15 Euro nach Rom fliegen kann. Mhm. Also da geht es auch darum, wie wir als Konsumenten reagieren und was wir kaufen. In dem Moment, wo wir tatsächlich versuchen wollen oder nur darauf aus sind, die billigsten und günstigsten Angebote zu kaufen, dann hat das natürlich auch einen Preis. Und das ist zum Beispiel auch, dass andere Leute eben niedrigere Einkommen haben als andere.
Sie werden unterstützt von Herrn Kramer, der hat eine Mail geschrieben, er hat leider den Ort nur Niedersachsen angegeben. Er schreibt, mich stört an der Diskussion, dass sie fast immer so geführt wird, als ob wir selbst an Ungerechtigkeiten keinerlei Anteil hätten. Ist das, Herr Liebig, was Sie meinen?
Ja, ganz genau. Also wir als Marktteilnehmer oder Konsumenten können uns entscheiden. Und in vielen Fällen entscheiden wir uns auch dann durchaus im Sinne dessen unseres Gerechtigkeitsempfindens. Also zum Beispiel vor der Einführung des Mindestlohnes, der ja vor allem auch landwirtschaftliche Produkte verteuert hat, wurde ja behauptet, ja, dann kauft niemand mehr den Spargel, wenn er teuer ist. Aber offenbar hat das nicht stattgefunden.
Der Spargel wurde trotzdem gekauft.
Genau, ja. Die Konsumenten sind durchaus manchmal weise und kaufen das dann trotzdem.
Gut, ein wichtiger Hinweis. Ich möchte mal einen Aspekt einpflegen, weil das ist jetzt dann wirklich dran. Wir reden hier über relative Ungleichheit. Da gibt es viele Themen, ich glaube, das ist deutlich geworden, um die wir uns kümmern müssen. Aber in einem der reichsten Länder der Welt, über die weltweiten Ungleichheiten und das, was wir mit unserem Lebensstil auf Kosten von anderen an Ungleichheiten produzieren, muss man in so einer Sendung mindestens mal einen Satz verlieren.
Ja.
Ich bin auch Vorstandsvorsitzender des Werks für Diakonie und Entwicklung. Das heißt, bei uns ist auch Brot für die Welt, alles, was wir in der Entwicklungszusammenarbeit machen. Wir müssen dann auch eben über die Folgen des Klimawandels reden, über die ungerechten Strukturen reden, die zum Beispiel mit unserer Landwirtschaft, mit Zöllen und anderen Geschichten passieren. Das sind alles auch Teile dieses Themas.
Gut, da könnten wir jetzt eine Fortsetzungsserie machen draus. Aber trotzdem ist eine Frage ganz spannend, Herr Liege, was Sie sagen. Wenn man sich die Welt anschaut und man schaut Nachrichten und man sieht die Bilder aus anderen Ländern, würden Sie sagen, als Präsident der Diakonie Deutschland, wir jammern auf ziemlich hohem Niveau?
Ja, das ist immer ein bisschen gefährlich. Also ich finde, wir haben schon eine Verantwortung, uns in unserem Land auch um sozialen Ausgleich zu kümmern und darum, dass eben Teilhabe, Chancen, Befähigungsgerechtigkeit für alle wirklich möglich ist. Da müssen wir uns um unsere Themen kümmern, aber wir müssen jetzt im Kontext wirklich sehen, dass wir hier auf einem erwählten Planeten leben, nämlich in einem der reichsten Länder der Welt. Wenn wir dann sehen, wie die Lebenserwartung in Tansania ist oder in anderen Ländern, dann reden wir über völlig andere Bedingungen. Mhm. Und das sich ab und zu mal klar zu machen, das tut solchen Diskussionen, finde ich, auch ganz gut.
Ja, deswegen reden wir ja eigentlich auch immer über relative Armut. Ja?
Genau.
Wir reden nicht über absolute Armut, weil...
Völlig richtig.
Wir vergessen aber nicht das Wort der Sendung, nämlich ist unsere Gesellschaft gespalten? Das ist unsere Frage.
Ja.
08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Elke Jankowski-Metzner, sie ruft aus Hannover an. Guten Abend, Frau Jankowski-Metzner.
Guten Abend in die Runde. Ja, also ich kriege einen richtig dicken Hals, wenn ich das alles so höre. Genau das war das Thema bei einer Rentenveranstaltung, wo ich dann auch gesagt habe, ich finde es total ungerecht, dass ein Herr Maaßen über 70% seines letzten Einkommens bekommt und ich bin jetzt in Rente gegangen und ich bekomme 48%. Wenn ich das alles ausgezahlt kriegte, dann würde ich gar nicht meckern. Dann kommt aber vielleicht noch Steuern, das weiß ich nicht, das erfahre ich noch. Und dann muss ich ja auch Krankenkasse und das alles bezahlen. Wenn ich das nicht müsste, könnte ich einigermaßen gut mit der Rente auskommen.
Mhm.
Aber so finde ich das total ungerecht, diese Diskrepanz. Wir kriegen, ich sage jetzt mal so, die unteren Arbeitnehmer, die bekommen 48% und der Herr Maaßen oder alle anderen auch, die in dem Bereich sind, bekommen über 70%, wo sie sowieso schon ein Riesengehalt kriegen.
Frau Spannagel, die Verteilungspolitik, ist diese Verteilung ungerecht oder ist es richtig, wenn man die Verteilung nach dem sogenannten Leistungsprinzip sieht und dann bekommt Herr Maaßen aufgrund seiner Leistung halt mehr als Frau Jankowski-Metzner?
Nun weiß ich nicht, was Frau Jankowski-Metzner früher gemacht hat, aber tatsächlich ist der Punkt, es sollte jeder, vor allem jeder, der lange Jahre eingezahlt hat in die Rentenkasse, auch so viel rausbekommen, dass er davon ein angemessenes Leben führen kann. Unabhängig von irgendwelchen Leistungen, sondern tatsächlich, das muss einfach gegeben sein. Mhm. Da darf es einfach diesen Boden, der muss eingezogen sein.
Aber ist die Schere vielleicht zu groß zwischen dem, wenn wir mal die Rente nehmen oder die Pension, zwischen auf der einen Seite, der kriegt das, in Klammern viel, und auf der anderen Seite, die kriegt das, in Klammern wenig. Ist die Schere zu groß?
Das ist sie sicher an manchen Stellen. Vor allem ist das Ganze unten einfach so verdammt löchrig, wenn ich das mal so formulieren darf. Also wir haben eben das wachsende Problem mit der Altersarmut. Gerade bei Frauen, die ja unterbrochene Erwerbsbiografien haben, die eben diese 40 Beitragsjahre ununterbrochen, wer kriegt die heute noch zusammen? Die wenigsten. Und da haben wir ein ganz, ganz massives Problem. Das haben wir objektiv und da muss man ran. Da ist die Politik gefordert, das ist das eine. Und das zweite natürlich, wenn man so einen Fall wie Herrn Maaßen hört, bitteschön, das ist dann einfach auch eine Gerechtigkeitsfrage.
Mhm. Herr Lilje, ist es so, wenn wir über Geld reden und über Wohlstand, wenn zu einer Gesellschaft gehört, Wachstum, Wohlstand, führt das nicht automatisch zu Habgier und Neid?
Das glaube ich nicht.
Das erstaunt mich, dass Sie das als Pastor jetzt nicht sagen.
Ja, also ich bin da gar nicht so ein Freund von Moralisierung. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute neidischer werden. Ich glaube, dass sie empfindlicher werden, was diese Ungleichheiten angeht. Und das hat ja auch mit allem, was wir jetzt besprochen haben, wirklich auch einen Anhalt und eine Berechtigung. Und darum müssen wir uns kümmern. Wir müssen uns kümmern, dass sozusagen der Boden dessen, was den Zusammenhalt ausmacht, dass man nämlich sagt, es gibt bestimmte Dinge, die definieren, dass wir der Menschen, die zu diesem Land gehören, wirklich auch nicht eine abschüssige Bahn, sondern ein tragender Boden ist. Und wenn es da eben wirklich ein Gefälle gibt und wenn es da Dinge gibt, wo die Leute sagen, da stehe ich auf einer abschüssigen Bahn, wir haben jetzt auch noch gar nicht über das ganze Thema Wohnen geredet. Ja?
Mhm.
Also in Berlin haben die Hälfte der Menschen Angst, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Das geht weit in den Mittelstand rein und das hat eben mit den regionalen Ungleichheiten zu tun. In so einer Stadt wie in Berlin, da ziehen jedes Jahr 40.000, 50.000 Menschen hin. Da gibt es einen wahnsinnigen Druck, da gibt es riesige Spekulationsgewinne auf Wohnraum, während die Leute, die ihr Häuschen gebaut haben in ländlichen Räumen, wo keiner mehr hin will, dass Baldwolf Erwartungsland wird, die ihre Finanzierung kaputt geht, weil der Wert dieser Immobilie dramatisch nach unten geht. Auch das sind Verteilungen, die stattfinden. Und wenn man, wie gesagt, diese Faktoren alle zusammensieht, nochmal die Städte, bauliche Infrastruktur, die Möglichkeiten zu wohnen, Bildungsgerechtigkeit, Gesundheitsversorgung, so, dann gibt es schon Schieflagen in diesem Land. Und um die müssen wir uns kümmern.
Ich finde den Satz, lassen Sie mich kurz mal den Satz ein bisschen durchleuchten, darum müssen wir uns kümmern. Herr Lilje, würden Sie denn sagen, dass die Berliner Politik dieses Wir ist, das sich kümmert?
Zu wenig, würde ich auf jeden Fall sagen. Also auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben natürlich lange, um ihre Kassen zu sanieren, ihre Grundstücke meistbietend verkauft und nicht sozialen Wohnungsbau oder Flächen ausgewiesen, wo eben bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Das ändert sich gerade, aber das sind Fehlentwicklungen. Die haben wir übrigens in den letzten Jahren immer wieder auch als Wohlfahrtsverbände deutlich markiert und haben gesagt, hier muss sich was ändern. Das ist jetzt erst mit den Menschen, die zu uns gekommen sind, wirklich neu in die Diskussion gekommen. Da hat sich was geändert. Also da hat Politik auch was verschlafen.
Herr Liebig, hat Sie unterbrochen.
Ja, ich glaube, was tatsächlich sich verändert hat, ist nicht, dass die Leute neidischer geworden sind, sondern ich glaube, dass die Sensibilität für Ungerechtigkeiten zugenommen hat. Und zwar nicht im Hinblick auf die Verteidigung von irgendwas, sondern ich glaube, dass die Sensibilität zugenommen hat und der Wunsch, tatsächlich gleich behandelt zu werden. Ja, das war jetzt auch gerade das Beispiel von der Hörerin. Ich glaube, das Grundprinzip von Gerechtigkeit ist nicht, also kann Umverteilung sein, aber ich glaube, das zentrale Prinzip ist eigentlich das, dass Menschen oder Bürgerinnen und Bürger tatsächlich gleich behandelt werden wollen. Und wenn derartige Ungleichbehandlungen stattfinden, dann entsteht tatsächlich dieses Ungerechtigkeitsempfinden, was dann eben auch bestimmte Konsequenzen hat, zum Beispiel im politischen Verhalten.
Frau Spanner, ich gebe Ihnen eine Frage mit auf den Weg, bevor wir gleich mit Herrn Weber sprechen aus Göttingen. Gibt es ein Beispiel, gibt es Länder, wo man von einer besseren Gleichbehandlung sprechen kann und damit das Klima im Land ein anderes ist? Ich bewerte das nicht, sondern ich sage mal ein anderes ist. Die Frage kriegen Sie mit auf den Weg. Thomas Weber in Göttingen, guten Abend, Herr Weber.
Guten Abend, Herr Burmann, allen in die Runde. Ich freue mich heute ganz besonders dabei sein zu dürfen. Es wurde in der Vorsendung wurden zwei Verteilungsmodelle gegeneinander gestellt. Das wird häufig so getan. Einmal das Leistungsprinzip oder, wenn man das kritisiert, gleiche Verteilung für alle. Ich sehe das nicht so, weil wenn man das gegeneinander stellt, bleibt uns ja eigentlich nur übrig, uns für das Leistungsprinzip zu entscheiden, weil die Marktwirtschaft, 90% der Bevölkerung befürwortet das. Dann ist das doch in Ordnung und dann wäre das Leistungsprinzip doch eigentlich gerecht. Da wird etwas Grundsätzliches übersehen, meiner Meinung nach. Und ich halte das für eine Tatsache. Die Verwirklichung nämlich des Leistungsprinzips oder der Leistungsgesellschaft ist eine Lüge. Und sie wird mit wachsender Verteilungsungerechtigkeit, wird diese Lüge umso größer. Warum? Das Postulat dagegen ist, die riesig ungerechte Verteilung des Wohlstands hierzulande schlägt dem Leistungsprinzip einfach schlicht ins Gesicht. Das Leistungsprinzip ist deswegen nicht erfüllt, weil man mit gleicher Leistung, zum Beispiel in einer 40-Wochen-Arbeitsstunde, mal den 40 Arbeitsstunden ja Arbeit erzielt. Und wenn irgendjemand behauptet, das zig bis mehrere Hundertfache an Wohlstand zu generieren für die Gesellschaft in der gleichen Zeit, dann ist das immer eine grundsätzliche Lüge. Und das realisiert sich in ganz vielen Zuständen der Gesellschaft, in ganz vielen Ebenen. Und je weiter man nach oben kommt, umso krasser und zu hohe Mieten, zu geringe Löhne. Und wenn die Gesellschaft darauf reagiert und man sagt, die Gesellschaft würde jetzt vielleicht neidisch auf den Wohlstand, also das stimmt nicht. Es ist nur so, dass das Leistungsprinzip immer mehr mit Füßen getreten wird. Es ist einfach nicht realisiert und das stößt den Menschen immer mehr auf, weil die sozusagen die außer Achtlassung, dass die Leute für ihre Leistung das angemessene Niveau an Wohlstand bekommen, das wird immer mehr aus den Angeln gehoben und das stört die Leute.
Das ist die Brücke zu der Frage auch an Frau Spannagel. Das Leistungsprinzip wird immer mehr aus den Angeln gehoben und die Gleichbehandlung. Meine Frage war, Frau Spannagel, gibt es Länder, wo man beispielhaft sagen könnte, ja, da gibt es eine größere Gleichbehandlung der Menschen?
Im Prinzip ja, gibt es und das sind die skandinavischen Länder, allen voran Schweden, wo es zumindest noch bis zu den letzten Entwicklungen tatsächlich so war, dass auch Bedarfsgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Gleichbehandlung, dass das alles viel besser miteinander funktioniert hat. dass Ungleichheiten generell geringer waren, sowohl Einkommensungleichheiten, Vermögensungleichheiten, auch Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt etwa. Da ist es das Beispiel Schweden. Mhm. Ein ganz gutes Beispiel, hat sich jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen verschlechtert, ist aber immer noch aus deutscher Perspektive durchaus was, wo man drauf schauen kann. Und zu der Hörerfrage möchte ich tatsächlich sagen, diese Frage der Leistung, wenn man sich jetzt beispielsweise Personen anguckt, die mehrere Jobs miteinander verbinden müssen, damit sie irgendwie über die Runden kommen, da kann man sich tatsächlich fragen, wird diese Leistung denn auch nur annähernd gerecht bezahlt?
Gut. Hans-Christoph Kai aus Mölln. Guten Abend, Herr Kai.
Einen fröhlichen guten Abend. Seien Sie gegrüßt. Ich habe, und zwar ist folgendes, die Rentner an für sich, 48% aller Rentner haben eine Rente unter 800 Euro. Und das liegt daran, dass sie früher nicht so wenig eingezahlt haben, sondern man hat früher weniger verdient, das Rentenniveau da abgesenkt. Und mein Vorschlag ist jetzt, den Soli aufrechtzuerhalten und dass alle praktisch, die Geld verdienen und einen Soli zahlen, praktisch einen Beitrag, einen Solidarbeitrag in die Rente zahlen, damit das mal angehoben werden kann.
Und was wird dann gerechter, Herr Kai, was wird dann gerechter?
Dann wird das gerechter, dass die Leute praktisch, die ihr Leben lang 45 Jahre gearbeitet haben, auch eine ansprechende Rente kriegen.
Und Sie meinen, der Soli wäre eine Möglichkeit, dies zu realisieren. Ja, Herr Liebig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ist das ein Weg?
Naja, faktisch ist es ja schon so, dass die Renten steuerfinanziert werden zu einem großen Teil. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir uns die demografische Entwicklung anschauen, dass also die Älteren immer mehr werden, tatsächlich noch überlegen müssen, wie wir derartige Rentenzahlungen gestalten.
Wir sprachen über das Leistungsprinzip. Herr Liebig, Sie sind Präsident der Diakonie Deutschland. Mal eine etwas zugespitzte Frage. Schadet ein Leistungsprinzip oder eine Verteilung nach einem Leistungsprinzip dem menschlichen Miteinander?
Naja, also was leisten? Also ich habe neulich ein Pflegepraktikum gemacht in einer Pflegeeinrichtung und die Bereichsleiterin, mit der ich da unterwegs war, die arbeitet jeden Tag 8-9 Stunden. Wenn sie frei hat, muss sie einspringen, weil die Nachtschicht krank geworden ist. Das heißt, die zahlt auch mit weniger an Freizeit, die leistet enorm viel. Die Frage ist jetzt, was ist Leistung? Und gerade im sozialen Sektor gibt es enorm viele Menschen, die ganz viel leisten. Die leben dann aber zum Teil eben in solchen Sozialräumen wie zum Beispiel Berlin oder in Düsseldorf oder in Stuttgart und können dann mit dem, was sie verdienen, wenn sie alleinerziehen mit ihren Kindern, die Wohnung, in der sie leben, weil die immer teurer wird, nicht mehr bezahlen und müssen dann irgendwie vor die Tore der Stadt ziehen. Das erleben die als Exklusion und sagen, also ich leiste doch hier einen anständigen Beitrag zum Gemeinwesen, etwas durchaus Sinnvolles, was man nun wirklich nicht bestreiten kann. Aber das ist offensichtlich nicht mehr das, womit ich die Teilhabe hier mir ermöglichen kann, die mir dann auch zusteht. Und über diese Fragen, denke ich, müssen wir nachdenken und das muss besser werden.
Welche Folgen hat das denn für das gesellschaftliche Klima, das, was Sie eben beschrieben haben?
Na, wenn ich mit den Leuten rede, dann sagen die eben, also die wollen mich hier nicht mehr. Ich habe hier, fahre viel Taxi auch. Erzählen mir die Leute, dass sie sagen, ich habe jetzt hier 30 Jahre in Berlin-Mitte gelebt und jetzt muss ich hier rausziehen. Und da muss man sich mal klar machen, was das bedeutet. Das heißt, dass man sich völlig neu erfinden muss, dass die gesamte Infrastruktur, der Freundesbekanntenkreis auf einmal weg ist, dass der Nahverkehr schlechter ist, wenn man mit Kindern da rausziehen muss. Die Frage eben ist, ob man einen Kindergartenplatz kriegt. Man hat höhere Reisekosten, weil man eben Mobilität auch noch aufbringen muss. Das sind alles Dinge, die da dranhängen. Da kommen wir dann wirklich auf Fragen von Gerechtigkeit. Aber das ist dann eben nicht nur das Einkommen, sondern das sind eben die anderen Faktoren, die da dazugehören. Und das müssen wir eben in diesem Strauß uns angucken. Und darum geht es sozusagen um die gesamte soziale Infrastruktur.
0800 441 777 ist unsere Telefonnummer. Wir reden heute Abend über die Frage, wie gespalten ist unsere Gesellschaft? Und Sie sehen, wir schwanken immer zwischen Spaltung der Gesellschaft und Gerechtigkeit hin und her. Aber sicherlich gibt es da eine Verbindung. Wiebke Diehl aus Güstrow. Guten Abend, Frau Diehl.
Ja, guten Abend.
Was hat Sie bewogen, zum Hörer zu greifen?
Ja, ich habe das schon gesagt.
Ich wäre für eine Einheitsrente für alle Politiker, arbeitende Leute, Krankenschwestern, Wissenschaftler etc., auch Behinderte. Und wer viel verdient, kann sich ja selber was zurücklegen. Und wer wenig verdient hat, der kann aber damit auskommen.
Gut,
solche Rente fände ich gut als Grundrente.
Passen Sie auf, das noch. Ja, lassen Sie uns den einen Punkt klären, Frau Diehl. Speichern Sie den anderen mal kurz. Frau Spannagel, hinter dieser Einheitsrente steckt auch diese Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Würde das etwas beitragen zur Gleichheit, zur Gleichbehandlung?
Ich glaube, da müssen wir jetzt ein paar Punkte trennen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein ganz, ganz großes Fass und ist auch ein sehr schwammiger Begriff, weil es äußerst unterschiedliche Modelle sich dahinter verbergen. Vielleicht dazu nur ganz kurz, ist es im Wesentlichen sehr problematisch zu bewerten, all diese Ideen, weil sehr stark einfach Solidarprinzipien im Sozialstaat dann gefährdet sind und unter Umständen abgeschafft werden. Aber jetzt vielleicht stärker zu der Hörerfrage. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine solide Grundrente, das ist sicher richtig, die einfach auch armutsfest ist. Das Zweite, wir haben aber ein Prinzip in unserem Rentensystem, das sogenannte Äquivalenzprinzip. Das heißt, dass Leute ihre Beträge so rauskriegen, angemessen an dem auch, was sie eingezahlt haben, was durchaus ein Prinzip ist, das als gerecht bewertet wird und das auch eine sehr sinnvolle Grundlage ist, was aber dennoch eben, wie gesagt, ergänzt werden muss durch eine armutsfeste Grundrente.
Weil es da nicht reicht. Frau Diehl, Sie hatten noch einen zweiten Punkt.
Ja, es werden jetzt schon immer laufend Geschenke gemacht, Rentenangleichungen wiederum so und so viel. Ich bin mit meiner zufrieden. Es ist schön, wenn da immer wieder was zukommt. Aber das muss nicht sein. Finde ich nicht gut für unsere Kinder. Die kriegen ja nachher viel weniger. Die Rentner sind doch die Gewinner der Wende hier im Osten, so sehe ich das. Ich höre andere sagen, die sind froh, wenn sie immer noch mehr kriegen. Aber ich bin mit meinen 700 Euro und 1000 Euro miteinander, sind wir zufrieden.
Das ist schön.
Ja, aber wir haben allerdings ein Haus.
Ein Stichwort finde ich interessant, was Sie gesagt haben, nämlich Sie haben an Ihre Kinder gedacht, Stefan Liebig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Kann es auch dazu kommen, dass wir eine Generationsspaltung kriegen, eine Spaltung zwischen den Generationen?
Das kann durchaus der Fall sein, weil nämlich bestimmte Entscheidungen eben nicht mehr auch diesen Aspekt der Generationengerechtigkeit im Blick haben. Und gerade die Debatten um Klimaveränderung, Klimawandel, das sind genau Aspekte, die natürlich auch in gleicher Weise Generationsgerechtigkeitsfragen sind. Und was die Hörerin sagt, ist ja tatsächlich so, in dem Moment, wo wir jetzt die Renten erhöhen oder sogar das Rentenalter absenken, das bedeutet, dass die Jüngeren tatsächlich die Kosten dafür zu tragen haben.
Peter Mayer aus Hamburg. Guten Abend, Herr Mayer.
Ja, guten Abend. Erstmal, das Leben ist schön, auch bei dieser hitzigen Diskussion. Unsere Gesellschaft ist sicherlich gespalten. Die Frage ist aber, was ist gerecht? Gerecht ist immer so so halb theologisch. Und da wird es nämlich schwierig. Da regen sich die Leute auf. Ist ein Pfarrverdienst, wenn ein Pfarrer sonntags vor 10 Leuten predigt, ist das gerecht? A14, sind die Beamten und Behörden Gehälter gerecht, wenn ich jetzt mal einen Baggerfahrer nehme? Da können wir uns unterhalten, bis uns die Ohren abfallen. Wir sollten aber, glaube ich, mal einen Fokus richten, wie wir zufrieden werden, wie wir dankbar werden. Denn ich sehe und ich beobachte Gesellschaft schon beruflich, dass die einzelnen Leute, auch wenn sie in Unterschichten sind oder Mittelschichten, versuchen, ihr Glück zu steigern. Der eine geht ins Kloster und sagt, das ist mein Glück. Der andere macht Glücksspiel und sagt, ja, ich will mein Glück steigern. Der andere hat wechselnde Beziehungen und will, weil er vielleicht in Hamburg eine teure Wohnung hat, irgendwo hinziehen aufs Land und sagt, das ist mein Glück. Der andere, der Arzt, wie Sie ja sagten, heiratet jetzt nicht nur eine Ärztin, sondern vielleicht eine Krankenschwester, findet daran sein Glück. Der andere hinterzieht Steuern und findet sein Glück. Nein, der ist zufrieden. Gerecht werden wir nicht hinkriegen. Das ist immer so halb theologisch, wo man dann noch Pfarrer fragt, wie findest du das? Und dann quatschen wir uns ins Nirvana. Wir müssen auf dem Boden der Realität bleiben. Das erlebe ich als Sozialarbeiter. Die Gesellschaft ist gespalten, aber ich sage mal, sie ist vielfältig. Mhm. Und wir müssen auf Vielfältigkeit vielfältige Antworten geben. Und das kann nur Sozialarbeit auch mit dem mit der Verantwortung vor einem Gott, dass wir sagen, ich habe eine Verantwortung nicht nur vor den Menschen, ich muss auch mir selbst in den Spiegel gucken und ich muss eine Verantwortung haben, dass das, was ich tue, auch ich verantworten kann.
Was machen Sie beruflich, Herr Mayer?
Ich bin Sozialarbeiter. Wir müssen uns aber fragen, ob Kirche mit dem riesigen Vermögen, auf dem sie sitzt und das sie hat, ob sie sagen kann, das retten wir bis zur Wiederkunft Jesu Christi oder wir teilen das auch mit anderen. Ich hasse das, wenn, und da bin ich auch neidisch, das sage ich ganz ehrlich, weil man selber Theologe werden wollte, wenn Pfarrer sagen, wir haben A14 und wir fühlen uns ungerecht behandelt und müssen noch mehr haben. Ich sage als Sozialarbeiter, ich habe eigentlich viel zu viel Geld.
So.
Ich war früher Krankenpfleger.
Herr Mayer.
Ich hatte als Krankenpfleger genug Geld. Die Frage ist doch, dass wir unsere Gesundheit über 5 Jahrzehnte erhalten müssen. Und jeder junge Mann heute, der in die Generation von morgen ist, der muss 5 Jahrzehnte arbeiten. Einer auf dem Bagger für 12 Euro die Stunde oder ein Theologe vor 5 Leuten, die in die Kirche gehen und sagen, ich will deine Kirche nicht mehr. Und die Kirche löst sich auf. Und es löst sich das auf, was ich Caritas nenne. Diese Passion, die Leidenschaft, sich für das Elend der Menschen einzusetzen, das zu benennen und zu verbessern. Aber nicht, indem ich meine Millionen für mich behalte.
Herr Mayer, jetzt machen wir einen Schnitt. Ja. Sie haben vieles gesagt. Ich finde, das Pastorenbild haben Sie etwas verkürzt, denn Pastoren machen noch mehr als vor 5 Minuten für 5 Leuten predigen. Und wir haben das große Glück, wir haben einen Pastor in der Runde, nämlich Ulrich Lilie ist Präsident der Diakonie Deutschland und ich habe das zu Beginn der Sendung gesagt, man darf das so sagen, gelernter Pastor. Herr Lilie, wenn Sie das hören, was Herr Mayer eben so mit viel Werf uns erzählt hat?
Ja, da gibt es irgendwie offensichtlich ein Problem mit der Kirche. Das kann ich jetzt im Einzelnen nicht lösen. Selbstverständlich haben die Kirchen auch Anteil, diese Fragen zu lösen. Wir müssen ein Teil der Lösung sein. Das sind wir auch in vielen Punkten. Zum Beispiel gerade bei dem Punkt Wohnraum, über den wir reden, haben wir gerade eine große Initiative, dass wir gesagt haben, Kirchengemeinden, diakonische Werke, die ja auch zum Teil Immobilien haben, wir müssen mit dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum entsteht. Was wir jetzt auch sehr engagiert tun und übrigens natürlich auch schon seit langen Zeiten engagiert tun. Unsere Aufgabe ist, ein Teil der Lösung dieser gesellschaftlichen Fragen zu sein. So verstehen wir uns als Diakonie und daran arbeiten wir jeden Tag sehr engagiert.
Gut, zwei Wörter hat benutzt der Hörer, nämlich Zufriedenheit und Dankbarkeit. Die Frage geht auch an Sie als Pastor. Hängt Zufriedenheit und Dankbarkeit zusammen mit Gleichbehandlung?
Ja, ich glaube, es geht um das Gefühl, dazugehören zu können. Der Hans Joas hat das mal gesagt, Soziologe, der hat gesagt, das Gefühl, gehört zu werden und dazuzugehören. Das ist ein Indikator für Zufriedenheit. Und das wird in der Gesellschaft, die sozial ungleicher wird, die aber gleichzeitig kulturell, religiös sehr viel vielfältiger wird, die also unter mehreren Aspekten in der Transformation ist. Digitalisierung kommt dazu. Viele haben Angst, dass sich ihre Arbeit verändert. Das ist ja auch zum Teil berechtigt. Das sind alles Aspekte, die zusammenkommen und die führen dazu, dass viele Menschen das Gefühl haben, ich gehöre nicht mehr dazu, ich habe nicht mehr die Aufstiegschancen, die früher mal ganz normal waren. Das heißt, wir müssen auch über diese Faktoren sprechen, die für Zugehörigkeit wichtig sind. Nochmal, es geht eben bei diesem Thema auch wirklich um die individuellen Handlungsspielräume, die jemand hat und sagt, kann ich mein Leben im Sinne eines guten Lebens wirklich gut gestalten.
Frank Burchert aus Oldenburg in Holstein. Guten Abend, Herr Burchert.
Guten Abend.
Können Sie Ihr Leben so gestalten, wie Sie sich das vorstellen?
Ich bemühe mich jeden Tag, es so zu gestalten, wie ich mir es vorstelle, ja.
Und gelingt es?
Es gibt sicherlich Sachen, die...
Jetzt ist die Leitung, glaube ich, unterbrochen. Herr Burchert, ich weiß nicht, ob Sie vom Handy aus angerufen haben, aus dem Auto. Wenn Sie mich noch hören, greifen Sie nochmal zum Telefon, drücken auf alles weg und wählen nochmal neu, dann kriegen wir einander. Wenn wir gerade über die Zersplitterung der Gesellschaft, Herr Liebig, ich benutze mal das Wort Zersplitterung oder jeder geht so in seine Nische. Herr Liebig, Sie sind vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Eine politische Frage. Wir haben 2 Wahlergebnisse, nämlich in Bayern und in Hessen. Und da ist die mehrheitliche Mitte irgendwie zerbröselt in verschiedene Richtungen. Ist das ein Indiz dafür, dass diese Gesellschaft sich verändert im Sinne von, wir werden viele kleine Gruppen werden mit unterschiedlichen Interessen?
Das glaube ich nicht, weil nämlich unsere Befragungen zeigen nämlich, dass tatsächlich die Werte, die die Menschen teilen, insbesondere auch was Gerechtigkeit angeht, eigentlich durchaus noch konsensuell vertreten werden. Also wir hatten vorhin über Leistungsprinzip geredet, wir haben über das Bedürftigkeitsprinzip geredet. Das sind eigentlich die zwei Prinzipien, wo 90-80% der Bevölkerung sagen, das ist uns wichtig, das möchten wir haben. Und wenn wir uns die unterschiedlichen Wählerinnen und Wähler der Parteien anschauen, dann finden wir eigentlich in Bezug auf diese beiden Prinzipien keine massiven Unterschiede. Klar sprechen sich natürlich FDP-Wählerinnen und Wähler stärker für Leistung aus, aber im Prinzip bewegen wir uns da auf einem ziemlich hohen Niveau der Zustimmung. Also von daher würde ich von einer Zersplitterung oder Spaltung im Hinblick gerade auch solche grundlegenden Werte in unserer Gesellschaft eben nicht reden.
Wenn Sie gerade Parteien eingeführt haben, gibt es denn eine Partei, sagen wir mal, die das Gleichheitsprinzip, die Verteilung nach Gleichheitsprinzip sich auf die Fahne schreibt?
Naja, definitiv, das ist die Linke und die Wählerinnen und Wähler der Linken sind auch diejenigen, die das Gleichheitsprinzip am allerdeutlichsten nach vorne tragen und die sich eben explizit auch gegen das Leistungsprinzip aussprechen. Und darin unterscheiden sie sich zum Beispiel auch von den SPD-Wählerinnen und Wählern.
Wir haben Glück, Herr Burchert hat nochmal gewählt. Sie sind wieder da, Herr Burchert.
Ja, ich bin wieder da, hallo.
Sagen Sie nochmal kurz, was Ihr Anliegen war.
Ich bin also ein Unternehmer, wir betreiben eine Spedition. Und wenn ich die Diskussion immer höre, dass meine Leute, die also teilweise 2.200 Euro im Monat verdienen, dann aber unter der Armutsgrenze sein sollen, dann finde ich das immer schlecht und fühle mich als Unternehmer schlecht. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch nicht, dass der Staat den Leuten so viel Geld wegnimmt, sei es durch Steuern oder auch durch Sozialabgaben. Ich finde, da kann die Umverteilung anfangen und da kann man beginnen, dass den Leuten schlicht und ergreifend mehr bleibt, wie die eine Rentnerin das ja auch gesagt hat.
Herr Burchert, wenn Sie als Unternehmer sagen, das, was Sie zahlen, löst bei Ihnen ein schlechtes Gefühl aus, Sie könnten doch mehr zahlen.
Ja, ich bin aber auch unternehmerischen Sachen unterworfen und mehr geht eben nicht. Wo soll es herkommen, wenn
ich
nicht mehr habe?
Gut, das wollte ich nur klären, ne? Dass da jemand auf falsche Gedanken kommt.
Aber ich glaube, den Punkt haben wir bisher noch nicht wirklich so angesprochen, dass eben Löhne und Gehälter in einer Marktgesellschaft eben auch von solchen Bedingungen abhängig sind. Wir hatten vorhin kurz darüber geredet, dass auch Konsumenten bestimmte Verantwortung haben. Wenn bestimmte Löhne eben hochgesetzt werden, heißt es, dass die Produkte auch höher, teurer werden. Und das müssen wir dann eben auch im Blick haben.
Aber ist der Wettbewerb nicht anders aufgestellt im Sinne von, wir wollen es noch billiger haben?
Ja, das ist ja genau das Problem.
Wer kann dafür sorgen, dass wir nicht das T-Shirt aus Bangladesch kaufen, sondern das in Deutschland genähte?
Das sind unsere individuellen Entscheidungen, jeden Tag, wenn wir vor der Auslage stehen.
Herr Lilje, als Pastor, jetzt sind wir beim Menschenbild angekommen, ne?
Ja.
Und welches Menschenbild brauchen wir, um das, was wir heute Abend diskutiert haben, nämlich das Wort Gleichbehandlung, Zugehörigkeit, damit das erfüllt wird?
Ja, ich glaube nicht. Also nicht nur eins, das von diesem Mantra der Ökonomie bestimmt ist. Ich glaube, dass wir wirklich ein Stückchen wieder lernen müssen, dass es noch andere Dinge gibt, außer Geld. Also Geld haben ist eine Voraussetzung dafür, um sicher zu leben. Das will ich jetzt in keiner Weise kleinreden. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch andere Dinge, also mit denen man sein Leben verwirklichen kann. Das ist eben nicht nur, dass man das neueste T-Shirt hat und dass man das geilste Handy hat. Und ich denke, über diese Dinge zu sprechen und zu sagen, was macht eigentlich eine sinnvolle Lebensgestaltung aus, zum Beispiel eben auch Verantwortung zu übernehmen, dass das Zusammenleben der Unterschiedlichen in dem Stadtteil, in dem Bezirk, in dem ich wohne, besser gelingen kann, das kann durchaus sinnerfüllend sein. Das kann einen auch dankbar machen. Ich will jetzt nicht anfangen zu predigen, aber es gibt interessante Untersuchungen, Geschichten, die ich selber mir auch angesehen habe, dass also gerade in den Stadtteilen, wo es erhebliche soziale Spannungen gibt und eben Menschen aus 40, 50 Nationen zusammenleben, da wo die zusammen gut koordiniert werden und moderiert werden und Verantwortung übernehmen und es eine interkulturelle Demenzwohngruppe gibt, um die sich dann eben auch diese ganzen unterschiedlichen Kinder gemeinsam kümmern, Zusammenhalt und Zufriedenheit steigen.
Aber ist signifikant. Ist es nicht ein Widerspruch, seien Sie mir nicht böse, wenn ich das so formuliere, wenn wir auf der einen Seite Verzicht predigen, ich benutze bewusst dieses Wort, und auf der anderen Seite über ein Leistungsprinzip reden, ist das nicht ein Widerspruch?
Ich habe jetzt nicht über Verzicht geredet. Ich habe gesagt, es gibt also neben dem Geld und dem Lottogewinn, auf den alle setzen, noch andere Gewinne, die man im Leben haben kann, die was mit Solidarität, mit Zusammenhalt zu tun haben, mit Interesse an der Lebensgeschichte der anderen. Das sind alles Dinge, die auch Zusammenhalt und das Gefühl von Zugehörigkeit ausmachen, neben den monetären Geschichten. Das will ich nur einfach nochmal sagen. Mhm. Wir reden hier zu Recht über Geld, aber das ist nun wirklich nicht alles.
Ja, und ich glaube, was wir auch im Blick haben müssen, dass der eigene Einzelne tatsächlich auch selbst verantwortlich ist und selbst bestimmte Entscheidungen treffen kann.
Selbstverständlich. Ja,
und ich glaube, das gehört auch zur Gerechtigkeit dazu, dass wir nicht sagen, der Staat muss das alles machen, sondern dass wir als einzelne Bürgerinnen und Bürger tatsächlich auch Entscheidungen treffen können und unsere Entscheidungen auch bestimmte Konsequenzen haben.
Lassen Sie mich noch Frau Spannagel hinzuziehen. Frau Spannagel, Sie sind heute Abend mit der Verteilung hier in dieser Runde, mit der Verteilungspolitik. Inwieweit kann jemand selbstbestimmt handeln, selbstbestimmt sein, wenn er am unteren Ende der Verteilung ist?
Das denke ich tatsächlich ist in einem nur sehr eingeschränkten Maße möglich. Und das ist auch der Punkt, den ich ergänzen möchte zu dieser Diskussion um ethisch verantwortlichen Konsum, wo ich völlig d'accord bin, völlig einer Meinung bin mit den anderen beiden Gästen, dass das notwendig ist, dass ich die aber gleichzeitig auch deutlich machen möchte, dass man sich eine solche Entscheidung auch leisten können muss. Wenn man jeden Cent umdrehen muss, um irgendwie über die Runden zu kommen, kann man niemandem vorwerfen, dass er jetzt auch nicht noch auf ethisch bewussten Konsum setzt. Ich glaube, da muss man tatsächlich sehr deutlich differenzieren, an wen sich das richtet.
Gut, Punkt. Joachim Winter, Bilshausen. Guten Abend, Herr Winter.
Ja, guten Abend.
Herr Winter, ich muss Ihnen ein bisschen Wasser in den Wein schützen. Ich lese hier, Sie haben ein Thema zum Grundeinkommen und wir haben das Grundeinkommen schon einmal kurz erwähnt. Und Frau Spannagel sagt, das ist ein riesengroßes Fass, aber wir probieren da einen Tropfen von zu bearbeiten, Herr Winter.
Das Interessante ist, dass Frau Spannagel das in ihrem letzten Beitrag dazu schlecht geredet hat, aber viel vorher schon und die ganze Sendung Argumente für das Grundeinkommen bieten. Das Grundeinkommen hat nämlich nichts mit Einheitsrente zu tun und Unsolidarität, sondern ganz im Gegenteil. Das Grundeinkommen wird allen den Boden einziehen, den es braucht, um seine Leistung in der Gesellschaft zu erbringen, um auch eine Wertschätzung der Menschen zu erreichen. Und genau das ist der Aspekt des bedingungslosen Grundeinkommens, dass wir eben dann nicht mehr über Maßen und andere reden müssen, sondern jeder Mensch, auch der jetzt keine Erwerbsarbeit nachgeht, wird eine Leistung erbringen und dafür auch sein Leben lang in der Grundwertschätzung auch ermächtigt. Also hat die Freiheit, irgendwas zu machen. Das hat also genau das, was Frau Spannagel vorher schon gesagt hat. Es ist dieses Netz, was uns auffängt. Auch eben hat sie nochmal wieder davon gesprochen, dass kein Mensch nicht wirklich richtig mitmachen kann, wenn er existenziell nicht dazu in der Lage versetzt wird. Und das schafft das Grundeinkommen. Das wollte ich gerne in dieser Runde nochmal einführen, auch
sehr
wenn
gut.
Es sicherlich
eine Sendung. Herr Winter, aber ich glaube, Sie waren etwas streng, wenn Sie sagen, Frau Spannagel hat das Grundeinkommen schlecht geredet. Ich glaube, sie hat, korrigieren Sie mich, Frau Spannagel, ein bisschen das kritischer beleuchtet und sieht auch Gefahren.
Ja, in der Tat. Also ich bin da sehr skeptisch bei dem, was der Hörer gerade gesagt hat, dass das tatsächlich in der Form funktioniert. Es ist eine riesige Bandbreite an Modellen, über die wir hier sprechen, wenn wir vom bedingungslosen Grundeinkommen sprechen. Es gibt zum einen Modelle, die ganz dezidiert darauf setzen, die Gesellschaft oder den Arbeitsmarkt zu deregulieren, die ganz dezidiert sagen, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, um die Leute stärker auf den Arbeitsmarkt auch zu bringen, um die Gesellschaft zu deregulieren. Das ist die eine Seite, diese neoliberalen Modelle, die garantiert nicht dazu führen, dass es diesen sicheren Boden gibt, weil man dann nämlich beispielsweise je nach Modell 400 oder 500 Euro bekommt, von denen man garantiert nicht leben kann. Es gibt auf der anderen Seite diese ganzen emanzipatorischen Modelle, sogenannten emanzipatorischen Modelle, die einem tatsächlich eine Art, wenn man so will, Schlaraffenland versprechen mit sehr hohen, mit einem sehr hohen Grundeinkommen von über 1000 Euro. In den allermeisten Modellen werden, und das ist mein ganz zentraler Punkt, die Sozialversicherungen komplett gestrichen, was auch unter Umständen notwendig ist, um das zu finanzieren. Und ich halte tatsächlich dagegen, dass unsere Sozialversicherung, unsere Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung etc. sehr wohl auch institutionale Prinzipien von Solidarität sind.
Gut.
Und das würden wir damit aufgeben.
Das haben wir geklärt. Silvia Schöhl aus Lüneburg. Guten Abend, Frau Schöhl.
Hallo.
Was ist Ihr Anliegen?
Ja, ich gesagt habe, ich habe die Einstellung, also meine ganz persönliche Einstellung zu dem Armutsthema ist, ich habe auch die Grundsicherung im Alter. Ich habe nie irgendwie mehr gehabt und ich habe auch nicht so gearbeitet, wie sich diese Gesellschaft vorstellt, und bin mittlerweile auch etwas körperlich, ja, nicht mehr ganz fit, aber ich mache mein Ding. Ich könnte mir aber auch nicht vorstellen, mehr Geld zu haben als die Grundsicherung, Grundsicherung im Alter, weil ich könnte mit mehr Geld, wenn ich jetzt 100 Euro mehr hätte im Monat, dann könnte ich schon nicht mehr damit umgehen. Das ist ja natürlich so viel für mich, dass ich gar keinen Bezug mehr zu habe. Weil ich habe das Geld auch nicht erarbeitet selber und ich kriege das geschenkt oder ich kriege das vom Staat, habe nie was dafür getan und habe deswegen eigentlich ein ganz, ganz schlechtes Gewissen, wirklich wahr. Und wenn ich dann so höre, diese Babyboomer, und ich bin eben eine von denen, habe im Leben nicht viel getan. Das Einzige, was zurückgekommen war, dass ich geboren bin, mehr aber auch nicht. Aber es ist eben...
Frau Schöhl, ja, Sie haben einen Satz gesagt. Frau Schöhl, Sie haben einen Satz gesagt, den müssen wir noch zum Ende der Sendung mit Herrn Hüge besprechen, nämlich da bekommt jemand eben Geld, und wir haben zu Beginn der Sendung gesagt, es gibt doch das Bedarfsprinzip, nämlich die Verteilung nach Bedarf oder nach Notwendigkeit zu verteilen. Und dann sagt Frau Schöhl, sie schämt sich dafür, Herr Lilie. Ist das das?
Ja, das ist ja Gott sei Dank nicht so in unserem Land. Wir haben Gott sei Dank einen Rechtsanspruch darauf, dass eben jeder Mensch also zumindest diese Hartz-IV-Sätze bekommen kann. Und das ist auch gut, da braucht sich gar keiner schämen, sondern das ist eben auch ein sozialer Rechtsstaat. Das steht im Grundgesetz, Gott sei Dank, in diesem Land. Und der garantiert, dass jeder Mensch sozusagen unter ein bestimmtes Level in diesem Land nicht fallen darf. Wie gesagt, nach unseren Gutachten muss das mehr sein. Die Regelsätze sind zu niedrig, vor allen Dingen eben für die Kinder. Da sagen wir, da haben wir sowieso die Situation, dass wir diesen ganzen Dschungel, den wir da haben an Familien- und Kinderleistungen, auch so gestalten müssen, dass er gerade den Kindern, die schlechte Chancen haben, besser gerecht wird. Und darum plädieren wir übrigens auch mit vielen anderen dafür, dass wir über eine Grundsicherung für Kinder nachdenken sollten. Kinder sollten die gleichen Startchancen haben. Und das finde ich ein Ding, darüber sollten wir diskutieren.
Gut, zum Schluss der Sendung bekommen Sie eine Frage, nämlich die Frage geht erst an Professor Dr. Stefan Liebig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wir haben ganz viel über Geld gesprochen, über Besitz, über Haben, über Verzichten, über wenig haben, über viel haben. Was ist Ihrer Meinung nach, wenn wir über Spaltung reden, was ist der Kitt der Gesellschaft? Sie müssen denken. Ich frage mal Frau Spannagel.
Ja.
Frau Spannagel, was ist der Kitt der Gesellschaft? Ist es das Geld?
Ich denke nein. Ich glaube, der Kitt ist tatsächlich, dass man einander kennt. Also ich sag mal Stichwort soziale Durchmischung. Ich kenne Menschen aus anderen Schichten. Ich habe regelmäßig Kontakt mit ihnen, weil diese soziale Durchmischung erstens dazu führt, dass Vorurteile gegenüber anderen abgebaut werden, und weil sie auch dazu führt, wenn man einander kennt und miteinander in Kontakt tritt, dass man eben auch solidarisch sich gegenüber anderen zeigt. Und ich glaube, das ist der Kitt der Gesellschaft. Und da gibt es tatsächlich noch einiges an Nachholbedarf.
Ulrich Lilie als Präsident der Diakonie Deutschland, was ist Ihrer Meinung nach, wir haben über Spaltung der Gesellschaft gesprochen, was ist der Kitt?
Ich würde mit Hans Joas sagen, das Gefühl, gehört zu werden, also wirklich wahrgenommen zu werden von den anderen, das liegt ganz nah bei dem, was Frau Spannagel gesagt hat, und das Gefühl, dazu zu gehören.
Herr Liebig, jetzt haben Sie Zeit gehabt.
Ja, der Kitt der Gesellschaft ist sicherlich soziale Wertschätzung, soziale Anerkennung. Das ist, glaube ich, eine der beiden grundlegenden Bedürfnisse, die wir haben. Und der andere Faktor, der sozusagen die Gesellschaft zusammenhält, ist tatsächlich, dass wir miteinander zusammenarbeiten und voneinander eigentlich auch abhängig sind. Also ich brauche die Arbeit des Bäckers und ich brauche die Arbeit des Busfahrers. Und ich glaube, das sind auch wichtige Punkte, dass wir auch stärker das erkennen, dass wir auch von anderen Leuten abhängig sind.
Vielen Dank in die Runde, vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben und vielen Dank all denen, die angerufen haben und die nicht dran gekommen sind. Das tut mir leid, aber wir hatten heute richtig viele Anrufe. Das war der Themenabend auf NDR Info und das Thema war die Frage, wie gespalten ist unsere Gesellschaft im Rahmen der ARD Themenwoche Gerechtigkeit, und die Redaktion dieser Sendung hatte Verena Gonsch. Morgen geht es ums Sorgerecht, der Streit ums Sorgerecht. Was ist bei einer Trennung für Kinder die beste Lösung? Wenn die beiden sich trennen, was ist das Beste fürs Kind? Der Streit ums Sorgerecht, das ist morgen unser Thema. Sie können morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sofort im Internet schreiben, ndr.de/redezeit, der Streit ums Sorgerecht. Das ist morgen in der Redezeit. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bormann und bis bald. Machen Sie es gut, eine gute Nacht. Tschüss.